Es ist recht erschreckend, dass wo überall Mikronanoplastik gefunden werden und dass es halt nicht nur dort gefunden wird, wo wir wissen, dass wir es leichter aufnehmen vielleicht, wenn die dann klein genug sind. Und was sich so ein bisschen herausstellt, da ein Grenzwert zu sein, sind so 10 Mikrometer, aber dann sind sie in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen. Und das heißt, sie können da wirklich systemisch sich ausbreiten, sie sind wirklich voll mobil überall im Körper.
Wenn wir über Plastikmüll reden, denken viele an Strohhalme im Sand, an Plastikflaschen am Straßenrand oder schwimmende Plastiktüten in Flüssen. Aber Plastikverschmutzung betrifft nicht nur die Natur, sondern auch uns direkt. Denn immer wieder werden Plastikpartikel in unseren Körpern gefunden. Dass das keine gute Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann, naja, das ist leicht erratbar. Wie kommt Plastik in uns und was können wir dagegen tun? Darüber reden wir heute. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Mein Name ist Aileen Wegner, ich bin Redakteurin beim WWF Deutschland und mein Gesprächspartner ist Professor Dr. Stefan Krause von der Universität Birmingham. Dort gehört er unter anderem zu einem interdisziplinären Team, das versucht, Kunststoff nachhaltiger zu gestalten, und er hat auch an der WWF-Publikation Plastik und One Health, ein evidenzbasierter Aufruf für globale Regeln, mitgearbeitet. Hallo Stefan.
Schönen Tag.
Viele Menschen denken bei Plastikverschmutzung an Müllstrudel im Meer. Es ist aber viel mehr. Warum ist Plastikverschmutzung auch ein Gesundheitsthema?
Dadurch, dass die Plastikverschmutzung uns häufig sehr viel näher ist als die Verschmutzung, die du ja gerade beschrieben hast, im Meer. Wir wissen mittlerweile, dass der größte Teil an Plastikverschmutzung, der in den letzten 70 Jahren erzeugt wurde, seitdem wir Plastik wirklich im industriellen Maßstab benutzen, überhaupt noch nicht die Meere, die Weltmeere erreicht hat, auch nicht die großen Plastikstrudel im Pazifik, viel, viel dichter an uns ist. Wir wissen, dass mehr als 95% in den meisten Fällen der Plastikverschmutzung noch in unseren Flusseinzugsgebieten, in den Flussauen, in den Flusssedimenten, in den Flüssen selber sitzen. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass sehr viel gerade der kleinsten Partikel, der Mikroplastik, die also so deutlich kleiner sind, noch meistens als wir sie sehen können, oder Nanoplastik, die wir dann wirklich auf keinen Fall mehr sehen können, sich in der Luft befinden, sich da auch sehr lange befinden können, auch sehr weit von den eigentlichen Sources, den eigentlichen Quellen, wegtransportiert werden können, sodass halt auch, selbst wenn man nicht in einer Großstadt oder gerade in einer sehr vermüllten Ecke wohnt, man sich dem nicht entziehen kann. Und es gibt zunehmende Evidenz, dass diese Partikel aufgenommen werden, dass sie aufgenommen werden durch die unterschiedlichsten Mechanismen, durch Einatmen, durch Nahrungsaufnahme inklusive des Wassers, und auch wieder ausgeschieden werden zum Teil. Also wir finden sie im Kot. Das heißt, da gibt es so ein bisschen dann einen Durchfluss durch den Organismus und einiges verbleibt aber im Organismus. Und das sind dann nicht nur die Plastikpartikel, die Polymere, sondern auch gerade die Inhaltsstoffe, die chemischen Inhaltsstoffe, die den Plastik so diese Eigenschaften geben, die sie für uns so brauchbar machen. Und wenn es um die Gesundheit geht, sind die manchmal besorgniserregender sogar noch als die Polymere, die der Grundbaustein der Plastik sind selbst.
Warum glaubst du, wird denn primär über die Plastikverschmutzung in Flüssen, Meeren etc. gesprochen, als unsere Gesundheit, die ja auch sehr, sehr, sehr essentiell ist?
Das ist so ein bisschen historisch bedingt. Ich glaube, da waren gerade so die Ozeanographen und Wissenschaftler, die sich angefangen haben, vor 25, 30 Jahren anzuschauen, wie Makroplastik, also das vieles, was du auch eingangs beschrieben hast, nennen wir noch Makroplastik.
Das ist also das, was wir sehen können.
Mikroplastik ist ein bisschen pragmatisch definiert, hat eine Größe von 5 Millimetern abwärts, und dann Nanoplastik, ab wenn es halt kleiner als ein Mikrometer groß ist. Und das ist so bis zu 5 Millimeter groß definiert, weil gerade bis zu der Größe sie noch häufig internalisiert werden von Organismen. Und das ist halt als erstes festgestellt worden, dort wo sich viel ansammelt. Das sind auf der einen Seite Strände, gerade in Bereichen der Weltmeere, wo es viel Müll gibt, der da angeschwemmt wird, oder die schon beschriebenen Strudel, die du erwähnt hast, ne? Und da sind die als erstes aufgefallen, und da sind auch als erstes die Einwirkungen aufgefallen. Und dann gab es sehr fantastische Programme, die dafür viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, so wie Blue Planet 2, wir kennen alle die Bilder von den Schildkröten mit den Strohhalmen in der Nase, ja. Und den Plastiktüten, die da schwimmen und für Quallen wahrgenommen werden. Das sind halt so die sichtbarsten Probleme. Ich will die auch nicht runterreden, aber es gibt halt ganz, ganz viel Probleme mit den viel kleineren Partikeln. Die sind halt nicht so sichtbar. Und gerade so Mikro- und Nanoplastik in Flüssen, die sieht man nicht unbedingt mit bloßem Auge. Und das heißt aber nicht, dass sie weniger Einfluss haben. Das heißt nicht, dass sie weniger Einfluss auf die Nahrungsketten, gerade so die Grundlagen der Nahrungsketten haben. Das heißt auch nicht, dass sie dann weniger Einfluss auf uns haben. Ich würde behaupten, häufig halt viel mehr, weil wir sie viel leichter aufnehmen und sie dann viel, viel einfacher internalisiert werden können. Und damit halt auch diese zusätzlichen Chemikalien, die in ihnen enthalten sind, die nennen es häufig Additive, es sind nicht nur Additive, aber die zum
Zusatzstoffe,
Beispiel
ne?
Zusatzstoffe, viele von ihnen schon bekannte Gesundheitswirkungen haben, weil sie auch in anderen Produkten verwendet werden, in Thermoprintpapier und so weiter, die Bisphenole zum Beispiel, das BPA, was wir ganz oft so auf Plastikflaschen gerade für Kinder sehen, so BPA-frei Sticker und so, ja. Die sind halt und viele andere auch, brominierte Flammschutzmittel, PFAS ist jetzt in aller Munde. Literally, oder sprichwörtlich. das sind so die, wo unsere Aufmerksamkeit wirklich gerade wächst. Und es sind halt Zehntausende von unterschiedlichen Inhaltsstoffen, die halt dann auch sehr schwer zu kontrollieren sind. Auch für Hersteller sehr schwer zu kontrollieren sind. Was ist eigentlich in dem Grundmaterial, mit dem dann das Produkt produziert wird? Da gibt es halt sehr wenig Regularien auch bisher, wie diese Information weitergetragen werden muss von den Herstellern der Stocks, der Grundmaterialien und den Nutzerindustrien davon, die dann eine Tüte oder ein Bekleidungsmittel oder ein Sitzmöbel daraus generieren.
Ja, lass uns über die Regularien gerne nachher noch sprechen. Das finde ich total interessant. Aber jetzt würde ich gerade noch mal gerne darauf eingehen, wie Plastikpartikel in unseren Körper kommen und wie sie auch durchwandern. Weil klar, wir atmen, dann würde ich sagen, es landet in der Lunge, aber es wird ja auch in der Plazenta Plastik gefunden, es wird im Gehirn Plastik gefunden. Wie wandert es dann weiter durch den Körper? Also wie kommt es von der Plastiktüte in mein Gehirn beispielsweise oder woanders hin?
Viele dieser Mechanismen sind noch dabei, erst verstanden zu werden, auch von Medizinern. Der Sachstand momentan ist, dass es recht erschreckend ist, wo überall Mikro- und Nanoplastik gefunden werden und dass es halt nicht nur dort gefunden wird, wo wir wissen, dass wir es leichter aufnehmen vielleicht, was unser Verdauungssystem ist und unsere Lungen sind, wie du gesagt hast, wenn wir es einatmen, es landet in der Lunge. Ein Teil davon verschlucken wir dann auch wieder, weil wir nicht alles, was wir einatmen, direkt bis in die Bronchien und Lungen vordringt, sondern dann zum Teil auch mit dem Mukus dann weiter wieder verschluckt wird. Dann nehmen wir natürlich Sachen durch Nahrungsmittel und Getränke selber auf. Also dadurch landen Sachen in den Lungen und im Verdauungssystem. Wenn die dann klein genug sind und was sich so ein bisschen herausstellt, da ein Grenzwert zu sein, sind so 10 Mikrometer, dann sind Partikel, das hängt so ein bisschen von der Form auch noch ab und in welchem Organsystem und Gewebe sie sind, aber dann sind sie in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen. Und das heißt, sie können dann wirklich systemisch sich ausbreiten, sie sind wirklich voll mobil überall im Körper. Und dann gibt's halt viele Mechanismen, die das begünstigen können. Auf der einen Seite ist gezeigt worden, dass die Partikel aufgrund ihrer physischen Wirksamkeit Reizungen hervorrufen können, die dann hervorrufen können, also wirklich entzündliche Eigenschaften haben oder entzündungsfördernde Eigenschaften. Und entzündete Gewebe können halt einfacher diese Partikel aufnehmen. Auf der anderen Seite, wenn ein Gewebe schon entzündet ist, also zum Beispiel Reizdarmsymptom, Irritable Bowel Syndrome, macht es deutlich leichter, dann sogar größere Partikel noch mit aufzunehmen. Oder die Inhaltsstoffe, die selber, während sie bei uns sich im Organ aufhalten, selbst wenn wir die wieder ausscheiden, aber das gibt halt da eine Verweilzeit im Verdauungssystem. Es ist noch recht unbekannt, wie lang, das hängt von unserer Diät ab, von unserem generell Organismus, unserer Fitness, aber auch von den Partikeln selbst. Die können sich da schon einige Tage dann auch aufhalten und das ist halt eine Zeit, in der sie anfangen können, noch weiter zu degradieren. Gerade unser Verdauungssystem ist dann ja auch zum Teil sehr sauer. Da haben wir dann das Leaching von so einigen dieser Additive, wo dann gar nicht die Partikel selber aufgenommen werden müssen, sondern die Additive, über die wir halt auch sehr besorgt sind. Also da geht's, Partikelaufnahme ist das eine und das Aufnahme der chemischen Substanzen, die uns da auch Sorge machen, die mit den Partikeln kommen. Da redet man dann so ein bisschen auch von den Trojaner-Effekten oder Trojan-Horse-Effekten, dass halt der Partikel halt aufgenommen wird, weil er auch so ein bisschen maskiert ist. Da ist dann häufig ein Biofilm drum. Das sieht halt für den Organismus auch erstmal gar nicht aus wie ein Plastikpartikel. Und dementsprechend gehen auch so die Warnsysteme gar nicht an, der den vielleicht dann früher wieder abscheidet. Und
wie läuft denn so ein Nachweis nach? Also irgendwann kam man ja mal auf die Idee, bei Menschen mal nachzugucken. Mhm. Gibt es da Plastik? Wie läuft so ein Prozess ab?
Der dauert sehr, sehr, sehr lange. Und das ist so gerade für die medizinischen Studien der wirklich so zeitlimitierende Schritt momentan noch. Mhm. Im Prinzip geht es darum, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Aber man muss sie halt nicht nur finden, man muss den gesamten Heuhaufen auflösen, um die Nadel rauszuholen. Und das dauert lange. Und das hat dann auch, wenn ich das als Beispiel mal nehme, natürlich einen Einfluss, wie ich den Heuhaufen da verschwinden lasse, darauf, wie viel von der Nadel ich noch finden kann. Also egal, ob das der Nachweis von Mikro-Nanoplastikpartikeln im Wasser, im Boden, in der Luft oder halt auch im Gewebe oder in Körperflüssigkeiten ist, ich muss halt diese winzigen Partikel erstmal extrahieren aus dem Substrat, in dem sie drinne sind. Und das geht nur, indem ich da die organische Substanz, die da noch mit drin ist, auch weiter abbaue, degradiere und dann die Tatsache nutze, dass die Dichte der Partikel von den Polymeren halt häufig schon anders ist, als ich sage mal von einem Sandkorn zum Beispiel. Das heißt, ich kann es dann in einem Aufschluss leicht aufschwimmen lassen, wenn noch viele nicht auflösbare Substanzen dabei sind. Das dauert Tage. Das heißt, wenn man da so eine Pipeline hat, um das so zu prozessieren, wir machen da häufig dann so, vielleicht zwei Dutzend von so Aufschlüssen gleichzeitig, je nach Substrat und unterschiedlichen Phasen, die man da durchlaufen muss, kann das im besten Fall 1 bis 2 Tage, es kann aber auch 2 Wochen dauern, wenn man sehr, sehr vorsichtig vorgehen will, weil man natürlich durch dieses ganze Auflösen des Drumherums um den Partikel, des Heuhaufens, sag ich mal, auch aufpassen muss, nicht den Partikel selber entweder aufzulösen, ihn nicht mehr nachzuweisen, oder auch die Morphologie des Partikels, die chemische Zusammensetzung des Partikels zu verändern. Und da wir natürlich kleiner und kleiner in Partikelgröße schauen wollen, weil, wie ich erwähnt habe, für die Gesundheitsrelevanz gibt es halt vor allem von Partikeln, die so kleiner als 10 Mikrometer sind, muss man dabei sehr vorsichtig vorgehen. Die meisten Studien, die den Umweltnachweis von Partikeln bis jetzt durchgeführt haben, die sind auf jeden Fall, haben die meisten, nicht alle, aber die meisten Forschungsartikel haben sich da auf Partikel von 20 oder 50 Mikrometer und größer bezogen. Für die gesundheitsbasierte Forschung müssen wir da deutlich kleiner halt gehen. Und wir finden halt, je kleiner wir schauen, auch Größenordnungsunterschiede, wie viele Partikel da sind. Mhm. Aber halt nur, wenn wir wirklich vorsichtig bei der Extraktion vorgehen.
Okay. Welchen Einfluss hat denn Plastik jetzt auf unsere Gesundheit? Also, dass es nicht gut ist, können wir uns, glaube ich, alle vorstellen. Plastikpartikel im Blut, in der Lunge, im Verdauungssystem. Was macht es und wovon wissen wir schon hundertprozentig, was es auslösen kann?
Mhm. Es gibt ganz viele Nachweise dafür, dass es entzündliche Prozesse entweder verstärken oder auch hervorrufen kann, dass es endokrine Systeme, also Hormonsysteme, stören kann. Und da hängen dann ganz viele Krankheiten mit ab. Ne? Das können bestimmte Krebsarten sein, das kann Entwicklungsstörungen hervorrufen, die natürlich dann gerade auch für die Jüngsten oder schon immunsupprimierte Leute auch sehr wichtig ist. Mhm. Mir ist immer sehr wichtig auch zu sagen, Plastik ist nicht Plastik. Und das macht halt die Forschung dann damit auch sehr schwierig. Es gibt irrsinnig viele unterschiedliche Plastikpartikelzusammensetzungen. Nicht Hunderte, sondern wirklich Zehntausende. Es gibt halt so einige Dutzend hauptsächlich verwendeter Polymere. Aber halt alle in Kombination mit sehr, sehr unterschiedlichen Inhaltsstoffen. Dann noch zusätzlichen Inhaltsstoffen, die entweder Farbstoffe sind, Weichmacher sind oder Inhaltsstoffe sind, die den Plastik ihre Langlebigkeit, ihre Flexibilität, ihre Widerstandsfähigkeit geben oder sie zum Beispiel auch steriler machen, wie wir gerade für Medizinprodukte und so weiter brauchen. Und die Kombination davon sind riesig. Da kann man halt schwer sagen, ein Polystyrenpartikel hat immer die gleiche Wirkung. Da hängt dann wirklich auch sehr viel von den Inhaltsstoffen ab und das kompliziert halt die Verallgemeinerbarkeit von so Aussagen. Die andere schwierige Frage dabei ist, wir haben halt praktisch keine wirkliche Vergleichsgruppe. Und ich verweise da immer auf so, als es Forschung gab, wie wirklich schwerwiegend die Einflüsse von Rauchen sind, dann konnte man eine Kontrollgruppe haben von Leuten, die nicht geraucht haben.
Ja.
Das haben wir für Leute nicht. Wir haben halt keine Kontrollgruppe von Leuten, die nicht Plastikverschmutzung ausgesetzt sind. Das wissen wir mittlerweile selbst von Forschung, die wir sowohl in der Arktis als auch Antarktis oder auf wirklich entlegenen Gebieten machen. Wir messen gerade Mikroplastik im kleinsten Partikelgrößen, aber auch Nanoplastik überall dort. Das heißt, es gibt keine Kontrollgruppe. Es gibt halt nur Gradienten von Menschen unterschiedlichen Belastungsgraden. Und die verändern sich natürlich dann auch im Lebenslauf. Und das macht dann häufig schwer, nicht nur zu sagen, was sind die Krankheiten, die ausgelöst werden können, sondern auch, wie viel Exponierung hat eigentlich ein Individuum gehabt über einen Lebenslauf. Und deswegen wird dann sehr viel gerade noch mit künstlichen Organsystemen, mit Zelllinien und so weiter geforscht. Und es kann man natürlich auch aus ethischen Gründen jetzt keine direkten Expositionsexperimente durchführen, wo man entweder Menschen oder andere Organismen, andere Wirbeltiere gerade bestimmten Konzentrationen aussetzt. Das wird
genau diese Vergleichsgruppe. Das war nämlich auch das, was mich total interessiert hat. Wie kann man denn nachweisen, dass eine Krankheit von Plastikkonsum, nenne ich jetzt einfach mal, kommt? Weil wir sind ja so vielen Sachen ausgesetzt und auch Genetik spielt eine Rolle, Lebensstil, Stress, Bewegung, Ernährung,
Vorerkrankungen,
Das ist ja wahnsinnig komplex.
Ja. Und das bedarf halt wirklich breit angelegten Studien, wo in die Kohorten mit Individuen nicht mit Dutzenden, wie es bis jetzt vielleicht möglich gewesen ist, sondern mit Hunderten bis Tausenden Patienten durchgeführt werden, wo man dann halt wirklich viele unterschiedliche Kombinationen von, ich sage mal, Expositionserfahrungen hat und aber auch Möglichkeiten zu samplen, was die eigentlichen Exponierungen sind. Also diese Kette zwischen, was ist meine individuelle Exponierung, was bin ich ausgesetzt, aber auch wie viel von dem, was ich ausgesetzt bin, nehme ich eigentlich auf. Wenn ich zu unterschiedlichen Tageszeiten laufen gehe, dann bin ich sicherlich unterschiedlichen Konzentrationen gerade von so Autoreifenabrieb und Bremsabriebpartikeln. Und wir gehen mittlerweile davon aus, dass es bis zu 50% der Gesamtbelastung sein können. Dann sind halt Partikel, die bisher sehr viel ignoriert wurden, kann ich gerne noch mehr zu erzählen noch. Aber
als passionierte Läuferin auf jeden Fall
bitte. Und da muss ich kein Wissenschaftler sein, um davon auszugehen, dass so die Belastungen zu einer Zeit mit viel Verkehr sicherlich höher sind als zu Rimverkehrszeiten. Aber ob jetzt meine eigene Atemfrequenz, die Art und Weise, wie ich atme, ob ich am Anfang oder am Ende von einem langen Lauf atme, einen Einfluss darauf habe, wie viel ich davon internalisiere, das aufnehme und dann auch wie viel drin bleibt, wie viel ich nicht wieder ausatme oder halt aushuste auch, das braucht halt, da muss eine Kette zwischen dem, wir nennen es das Exposom, also das, was um uns rum ist, was das Risiko darstellt, und dem, was kontrolliert, wie viel wir eigentlich dann auch aufnehmen und wie viel davon dann direkt ins Gewebe aufgenommen werden kann. Diese Kette muss da geschlossen werden. Das gleiche Beispiel ist natürlich von dem, was in Lebensmitteln ist, wo die Tatsache davon nicht nur, was meine Diät ist, sondern auch, wie ich esse. Und ganz sicher selbst auch, wie schnell ich esse, wie schnell oder wie lange Sachen in meinem Verdauungssystem verweilen und so, womit ich das gegessen habe, was so andere Lebensmittel waren, die ich dazu aufgenommen habe. Wie ich dann verdaue, ob ich jetzt sehr aktiv bin oder ob das in der Nacht verdaut wird, das hat halt alles Einflüsse darauf und das braucht dann wirklich sehr breit angelegte Studien. Die gibt's noch nicht. Da gibt's jetzt so die ersten wirklich groß angelegten Calls. Das Horizon-Programm der Europäischen Union zum Beispiel hat da gerade mehrere Calls, wo wir mit Bronchiologen zusammenarbeiten, wo wir uns anschauen, hoffentlich Patienten, die an Inflammatory Lung Disease, also so unterschiedlichen Entzündungserkrankungen, Erkrankheiten wie Asthma oder COPD leiden, ob die dann andere Konzentrationen haben an Mikronanoplastik in ihrem Sputum als Leute, die das nicht haben. Ne? Und das, diese breit angelegten Studien gibt es einfach noch nicht. Und da gibt es auch häufig ein Missverständnis, wie viel eigentlich dann an Forschung überhaupt schon durchgeführt wurde, weil es so was sehr Gutes, eine sehr große Medienaufmerksamkeit gibt. Aber es ist halt auch ein sehr, sehr, sehr breites Feld. Und ich bringe es wieder vor, die wirklich sehr klare Erkenntnis dazu, wie gesundheitsschädlich Rauchen sein kann, hat Jahrzehnte gedauert. Und auch wie krankheitsschädlich es für unterschiedliche Menschen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen ist. Und es war eine, ich sage mal, eine deutlich einfachere einfachere Verschmutzung als jetzt Mikroplastik, die viel, viel, viel komplexer ist.
Ja, und ich auch schleichen da, ne? Mhm. Also so rauchen hast du direkt genau. Den Impact, ne? Ja. Irgendwie nächsten Tag nach einer Partynacht, selbst wenn man nicht ja. geraucht hat, da tut die Lunge weh oder sowas. Man merkt es direkt, was es für einen Einfluss hatte. Mhm. Und so eine Plastikverschmutzung, also bis vor ein paar Jahren wusste man ja gar nichts davon, was man da jeden Tag ausgesetzt ist. Und vor allem so Reifenabrieb etc., da macht man sich ja auch nicht so viele Gedanken drum.
Genau, das sind halt auch nochmal Partikel, über die wir noch so viel weniger wissen als über andere Mikronanoplastik, weil viele der analytischen Verfahren dafür blind gewesen sind. Also es sind Partikel, die sind häufig sehr dunkel oder schwarz und die meisten analytischen Verfahren sind Verfahren, die auf optischen Methoden basieren, die halt tatsächlich nicht sehen konnten. Und da gibt's jetzt gerade erst die Entwicklung erster Methoden. In unserem Labor ist es so mittlerweile ungefähr die Hälfte der Partikel, die wir analysieren und die dann wirklich auch nachweisen können. Und da gibt's nicht viele Gruppen, die das bis jetzt machen, viele Forschungsgruppen. Was aber besorgniserregend ist, ist, dass natürlich, also wir wissen, es gibt bisher gewisse Standards an medizinischen oder Lebensmittelstandards, was dann in so Plastik, die dafür benutzt werden, enthalten sein darf. Weil man davon ausgeht, dass das Plastik sind, die mit uns in Kontakt sind, entweder weil es Medizinprodukte sind oder weil sie unsere Lebensmittel verpackten. Das gibt's natürlich bei Reifen, nicht bei Autoreifen oder bei Bremsmaterialien oder auch bei Textilien, wo so gerade die Fasern, die wir ganz, ganz viel in unseren Samples finden, die müssen Flammschutzmittel enthalten. Ich will auch nicht, dass meine Tochter in Flammen aufgeht, wenn es da irgendwo einen Funke überspringt, ja. Ne? Oder die Teppiche oder die Polstermöbel, auf denen ja. wir sitzen, nicht sicher sind. Aber die sind natürlich nicht dafür reguliert, wo man davon ausgegangen wäre, dass wir die internalisieren. Tun wir aber. Mhm. Und da muss man halt viel, viel mehr nach den Inhaltsstoffen auch schauen. Und gerade für die Autoreifen, die Abriebe von Bremsmaterialien und so weiter, wissen wir, dass einige der Inhaltsstoffe besonders besorgniserregend sind, gerade weil sie auch nicht nur synthetische Gummis sind, die sind halt nicht direkt Plastik, aber es ist so die gleiche Stoffgruppe, aber auch weil dann viel in Autoreifen gibt es dann viel Metall und gerade sind halt auch Metalle, Schwermetalle auch dabei, die einen Besorgnis erregen, die dann natürlich mit eingeflochten sind, damit Reifen sicher sind und so weiter und das heißt, die Partikel, die es durch Reifenabrieb und Bremsabrieb gibt, die sind auch sehr komplex in dem, was die noch so mit sich führen, außerhalb der synthetischen Polymere.
Ich finde das total super, die Punkte, die du gerade genannt hast, dass wir können ja nicht ohne Plastik. Mhm. Ich meine, alleine, wir sitzen jetzt gerade hier in einem Podcast-Studio, unsere Mikrofone sind aus Plastik, unsere Brillen sind aus Plastik etc. Wir können ja gar nicht ohne. Und auch vor allem im Bereich der Medizin denke ich auch immer.
Die Pandemie hat es uns gezeigt, ja.
Wie soll es ohne gehen? Daher, Plastik ist da. Wir werden es nicht mehr los, können es auch nicht mehr, weil wir sonst nicht mehr unser Lebensstandard halten sollen. Also kann man Plastik so clustern, das Plastik, was man bei uns findet? Und gibt es gutes Plastik, schlechtes Plastik? Wie ist das da? Mhm.
Ich hoffe, dass wir in die Richtung kommen, dass wir das tun können. Das bedarf halt erstmal, dass wir definieren, was erwarten wir von Plastik. Neben den ganzen sehr, sehr positiven Eigenschaften, die Plastik hat und die wahrgenommen wurde und weswegen Plastik so populär wurde, was ich auch gar nicht kleinreden will, also dass sie sehr einfach herzustellen sind, dass sie sehr preiswert sind, dass sie das Plastik ursprünglich halt auch gerade als aufgrund der Tatsache, dass man auf viele Naturmaterialien dadurch verzichten konnte. Das war ein großes Verkaufsargument für Plastik vor 70 Jahren. Was wir aber, glaube ich, schauen müssen, ist, wo brauchen wir wirklich Plastik? Wo können wir auf Plastik verzichten? Wie können wir dadurch unseren Plastikkonsum verringern? Was ist eigentlich das Nachleben von Plastik, was wir so End of Life nennen, wofür es überhaupt kein Konzept gibt, weil einfach es sehr billig war bis jetzt, weil wir die Kosten, die wir erzeugen, damit überhaupt nicht wahrgenommen haben und das jetzt halt anfangen zu tun, dass es halt Umwelteinflüsse, Gesundheitseinflüsse auch für den Menschen hat, dass da durchaus also Kosten sind, also wir uns in die Richtung Gedanken machen müssen und dass wir uns dann Gedanken machen müssen, wie können wir entweder Plastikprodukte erzeugen, die sich entweder einfacher recyceln lassen oder die sich anders abbauen lassen und das bedarf halt dann zu definieren, wie lange brauche ich eigentlich das Produkt. Bisher wird da sehr wenig drüber nachgedacht. Da gibt es halt sehr viele Plastikprodukte, die sicherlich ein aktives Leben nur brauchen von Wochen, Monaten, vielleicht wenigen Jahren, aber die sich über Jahrzehnte oder länger kaum zersetzen. Und da gibt es keine Optimierung. Ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel so die Bioabbaubarkeit ist einer der großen Stränge. Und gerade in der Landwirtschaft wird Plastik ja sehr viel verwendet und hat auch durchaus, gerade wenn es um Klimawandel geht, Optimisierung von Wasserverfügbarkeit, durchaus sehr positive Eigenschaften. Ob es jetzt Plastik, das Plastikmulching ist, also Plastikplanen, die verwendet werden in der Landwirtschaft, die Verdunstung verringern, gerade in Bereichen, wo wirklich nicht genug Wasser verfügbar ist, wo geschaut wird, wie kann man Plastik entwickeln, die sich innerhalb viel kürzerer Zeit abbauen, die dann auch vielleicht schon mit aktiven Substanzen wie Nährstoffen als Fertilizer mit versetzt werden können und die sich dann sehr schnell abbauen, innerhalb von Wochen bis Monaten, weil danach werden sie auch nicht mehr gebraucht. Einer der großen Haken dabei ist, dass wir immer noch nicht nirgendwo auf der Welt wirklich eine bestätigte Definition haben, von was denn biologische Abbaubarkeit eigentlich bedeutet. Mhm. Das ist halt gar nicht bis schlecht reguliert und da gibt's auch wird sehr viel Schindluder mit betrieben, weil so die viele der Bioabbaubarkeit-Siegel eher bedeuten, dass was in einem industriellen Komposter abbaubar ist, ja, das sind meistens so 70 Grad und anaerobe Bedingungen, also unter Ausschluss von Sauerstoff, das hat man selten im Boden zum Glück. Ja. Also das heißt, in der Umwelt wird das nicht so abgebaut. Das wäre so ein Strang, die Idee. Und da wird auch sehr, sehr viel Forschung betrieben und Entwicklung. Da gibt's auch viele sehr innovative Industriezweige, gerade so kleinere, mittelständische Unternehmen, die da sehr viel pushen. Und das andere ist halt die Vergrößerung der Recycelbarkeit, Verbesserung der Recycelbarkeit. Da hängt dann auch viel Produktdesign mit drin. Da muss man vielleicht Produkte vereinfachen. Produkte sind häufig dadurch auch schlechter recycelbar, dass sie sehr komplex sind, so Verbundmaterialien, wo wir unterschiedliche Plastiksorten miteinander verbunden haben, weil die halt dann so vermarktet werden auch, ne? Viel unterschiedliche Farbstoffe drin sind, die das Recyceln sehr schwer machen, wo wir also dann schon auch wirklich Kooperationen nicht nur zwischen Materialwissenschaftlern und Umweltwissenschaftlern, sondern auch Werbefachleuten wahrscheinlich brauchen und Ökonomen, die sich halt schauen, wie kriege ich ein Produkt an die Person, die das halt vielleicht ein bisschen langweiliger aussieht, aber weil es einfarbig ist oder gar keine Farbe hat, dadurch aber auch erstmal recycelbar wird und das halt dann auch gesehen wird als ein Vorteil vom Kunden, weil ansonsten haben wir eine Lösung, die keiner kauft, dann funktioniert sie auch nicht, ne, wenn es nicht umsetzbar ist.
Genau. Dann lass uns doch mal über die Regularien sprechen. Wir haben ja einiges probiert im Sommer 25, da darfst du uns gerne mitnehmen, was da passiert ist. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung? Also wir kriegen immer wieder mit aus anderen Ländern, dass dann plötzlich wieder Plastikstrohhalme verwendet werden dürfen. Oder was viele in Deutschland natürlich auch nervt, ist an der Plastikflasche, dass der Deckel dran ist. Also man hat das Gefühl, es tut sich was, aber tut sich wirklich was? Wie siehst du das Ganze?
Ja, gut, dass du die Plastikstrohhalme erwähnst. Die sind so ein bisschen, die machen mich manchmal sehr ärgerlich. Den Aktivismus, den wir zum Teil zeigen, der tut nichts Schlechtes. Aber er gibt halt, dass die Plastikstrohhalme sind, die da verbannt wurden. Aber er gibt so ganz vieles Gefühl, dass wir was Tolles erreicht haben. Aber so diese ganz kleinen Einzellösungen erreichen halt sehr wenig. Und sich vielleicht einen bisschen als Phrasendrescherei, aber wir brauchen halt wirklich viel systemischere Lösungen, ne? Ja. Oder die Plastikverschlüsse, die noch an der Flasche hängen bleiben, die alle aufregen und ganz ehrlich auch mich zweifeln lassen an der Sinnhaftigkeit zum Teil von so diesen Einzelregularien. Von Plastikstrohhalm, wir haben ja dann auch viel gelernt, was für negative Eigenschaften die Alternativen haben, ne? Und das ist so eine sich fortsetzende Story, dass viele der Einzellösungen dann zu so unerwarteten und auch unerwünschten Konsequenzen führen, dass halt gerade Kinder, die dann auf den Nicht-Plastik-Strohhalm viel rumkauen, die aber mit sehr viel Farbstoffen versetzt sind, na, dann hat man halt gefunden, die haben irre PFAS-Konzentrationen, ne? Und die da dann mit aufgenommen wurden. Also man muss dann schon auch schauen, was sind denn die Alternativen? Sind das Metallhalme oder Glashalme und so weiter? Aber
man fühlt sich so ein bisschen, als würde man sich so im Klein-Klein verlieren. Genau. Ne? Also das ist jetzt so viele Diskussionen über Strohhalme. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel Diskussion über Strohhalme geführt wie in dem letzten Jahr.
Die Strohhalme, die Cotton Buds, ne, die Ohrsäuberer und so weiter. Ja. Genau. Denke ich, wäre noch zu einem guten Stück missbraucht, ne? Weil es halt so aussieht, als hey, wir tun ja wirklich was, aber es ist halt häufig nicht so ein richtiger Wille da, glaube ich, dann auch zu regulieren. Man kann natürlich auch nur regulieren, wenn man Regularien wirklich durchsetzen kann. Und um dann fair zu sein mit den Regulierern, das lässt sich auch nur wirklich durchsetzen, wenn man wenn man Mittel hat, um zu überprüfen. Und die hat es halt gerade, wenn es um Mikroplastik geht, noch nicht. Es gab wirkliche Fortschritte, auch im Regulieren will ich auch nicht kleinreden darin, dass halt zum Beispiel der willentliche Zusatz von Mikroplastikpartikeln mittlerweile in Europa verboten ist. Dass man halt keine Mikroplastik zum Beispiel in Kosmetika und so weiter mehr zufügen darf, was halt viel in Zahncremes, in Hautcremes und so Peelings. Weiter war. Genau. Mm. Und das heißt nicht, dass das nicht mehr kaufbar ist. Das heißt, dass Produzenten, die in Europa produzieren, es nicht mehr zusetzen. Da gab es auch vorher schon Selbstverpflichtungen der Industrie und so weiter, das mit anderen Inhaltsstoffen wie BPA nicht mehr zu tun. Das große Problem ist, wir haben globale Handelsketten. Das meiste, was wir konsumieren, wird nicht mehr in Europa produziert und deswegen brauchen wir halt wirklich internationale Lösungen. Und da war halt, hast ja gerade gesagt, war sehr viel los im Sommer 25. Da war dann so die Verlängerung, in die wir gegangen sind vom INC, UN Plastic Treaty. Eine große Hoffnung, dass man da einen Schritt nach vorne macht, einen sinnhaften Schritt nach vorne macht, globale Lösungen zu finden und sich ein bisschen zu einigen. Und das ist halt auch im vorerst letzten Durchlauf erstmal gescheitert. Allerdings vielleicht wäre auch ein fauler Kompromiss eine noch schlimmere Lösung gewesen, ne? Wenn man halt einen Kompromiss gefunden hätte, der eigentlich nichtssagend gewesen wäre und der dann zu noch mehr Wahrnehmung geführt hätte, ja, wir machen ja was, aber eigentlich bringt es nichts. Ne? Und ich denke, da muss man jetzt schauen, wo das hinführt. Es gibt ja ein bisschen eine Koalition der Willigen, was durchaus viele Länder sind, wo durchaus auch viele groß produzierende Länder dabei sind, gerade in Asien, was mich sehr freut, wo es einige Länder sind, die immer so ein bisschen auf dem Zaun sitzen, ne, und mal so ein bisschen hin und her, aber die man durchaus vielleicht noch mit ins Boot kriegt. Dann gibt es einige, was ich interessant fand, gar nicht unbedingt hauptproduzierende Länder für unbedingt Plastikprodukte, sondern für gerade ölproduzierende Länder, die ja halt draußen sind, ne, und die das da auch sehr zu Fall gebracht haben. Konnte jeder lesen, welche Länder das waren.
Ich verlinke euch gerne auch nochmal alles in den Shownotes.
Genau, genau. Und die werden mit Sicherheit erstmal nicht mit an Bord kommen. Mhm. Ich glaube, es ist halt trotzdem sehr wichtig, das Momentum da zu nutzen, auch das Momentum in der Industrie zu benutzen. Da gibt es sehr, sehr viel Willen auch für sinnhafte Veränderungen und auch Regulierungen, die halt gerade den Industriezweigen, die da Veränderungen wollen, helfen. Und auch ganz ehrlich, die Innovation nutzen. Das ist ein riesiges Innovationspotenzial. Es sind halt meistens dann von dem, was wir sehen, so eher kleine Startups, mittelständische Unternehmen, die ein wahnsinniges Innovationspotenzial haben, da gerade auch Plastik aus nicht fossilen Stoffen, sondern aus nachwachsenden Stoffen zu erzeugen. Oder das hat natürlich Vor- und Nachteile, muss man auch vorsichtig mit sein, wenn es dann so Konkurrenz zur Lebensmittelherstellung gibt. Und häufig verwechselt wird, die Bioplastik, wie wir sie nennen, also die aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird, und die bioabbaubare Plastik sind nicht das Gleiche. Also die Plastik, die wirklich unter Umweltbedingungen auch degradieren kann. Aber da gibt's super viel Innovationspotenzial, was auch wichtig ist, weiter zu unterstützen, weil da sehr, sehr viel passieren kann, auch in den nächsten 2, 5, 10 Jahren, denke ich noch. Und
ja.
Dann vielleicht halt erstmal ohne die paar Länder, die da die Füße auf die Bremse getreten haben, die muss man dann vielleicht erstmal außen vor lassen.
Ja, aber ein super schöner Ansatz, dass es ja Länder und Unternehmen gibt, die wollen. Mhm. Die wollen eine Veränderung. Mhm. Was sind denn so Veränderungen, Regularien, andere Arten von Plastik, die wir vielleicht mittel- oder kurzfristig irgendwie sehen können? Also jetzt nicht erst in 20, 30 Jahren.
Ja, also es wird ganz stark gearbeitet, gerade in Europa. Also ich weiß, es gibt immer so die Wahrnehmung, Europäische Union geht alles sehr langsam. Tut es ja vielleicht auch, aber es ist deutlich schneller als in anderen Bereichen der Welt noch. Gibt's halt auf jeden Fall eine starke Bewegung dahin zu definieren, was darf rechtlich als bioabbaubar oder biodegradable eigentlich ausgewiesen werden. Was bedeutet das? Das ist eine Rechtssicherheit, die brauchen halt auch gerade Hersteller. Ob das Hersteller sind, die jetzt Pflanzenschutzmittel oder Fertilizer, Düngemittel, ne, oder Pflanzenschutzmittel oder Agrarchemikalien generell oder auch Saatgut praktisch nochmal in Koten, in eine Kapsel packen, so ähnlich wie wenn wir eine Paracetamol oder eine Aspirin oder irgendwas zu uns nehmen, dass das nicht ganz schnell ausgewaschen wird und dann zur Eutrophierung und was auch immer sorgt, sondern sich so langsam rauslöst. Die wollen bioabbaubare Produkte natürlich auch nehmen, aber das muss dann auch definiert sein, für die brauchen eine Rechtssicherheit. was bedeutet Bioabbaubarkeit? Ne? In was wird das eigentlich abgebaut? Wird das halt bis in Mikro- und Nanoplastik nur abgebaut und wir haben vielleicht ein noch größeres Problem als vorher? Oder wird das halt wirklich in so die Primärprodukte praktisch in bis am Ende CO2 und Wasser wieder zurück abgebaut? Wie schnell und so weiter? Da wird viel dran gearbeitet gerade und das wird auch wenige Jahre nur brauchen, würde ich denken, bis das da ist. Dazu gibt es unterschiedliche Technologieansätze, da diese Bioabbaubarkeit zu erhöhen, die Bioplastik, also wirklich Plastikprodukte herzustellen aus Polymeren, die vom Aufbau dann komplett identisch sind mit denen, die aus fossilen Stoffen hergestellt wurden, also die per se nicht besser sind, nur weil sie Bioplastik sind, aber die halt auch die fossilen Stoffe dann nicht mehr brauchen, ne? Die kein praktisch fossiles Erdöl brauchen, um hergestellt zu werden, sondern die aus allen möglichen unterschiedlichen nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden können. Da gibt's viele, viele Ansätze auch, aber da muss dann natürlich auch reguliert werden, was sollen diese Produkte können? Wie lange müssen die oder dürfen die verweilen, bis sie auch anfangen, sich zu zersetzen? Was ist zulässig? Wie viel wollen wir da oder wo wollen wir regulieren? Konkurrenz zur Nahrungsmittelherstellung gerade. Ja. In welchen Bereichen sollten wir das nicht oder unter Nutzung welcher Wassermengen zum Beispiel, wollen wir das nicht vielleicht noch gerade als Monokultur oder so herstellen lassen. Und da wird Regulierung sehr wichtig sein und helfen und da wird auch viel dran gearbeitet, gerade in Europa, inklusive Großbritannien momentan noch. Wir sind da sehr eng noch am Zusammenarbeiten. Da ja. Wurde bis vor kurzem, gerade in Nordamerika, in den USA, die US-EPA hat da viel noch dran gearbeitet, das ist natürlich alles im Stillstand und auch viele, ich sag mal mehr Emerging Economies, also selbst in China, in Südostasien, wo wir arbeiten, wird da sehr viel auch an Regulierung gearbeitet und das ist halt natürlich, wenn wir uns anschauen, dass das gerade die Industrienationen sind, die wachsenden Industrienationen, wo sehr viel Produktion der Sachen, die wir konsumieren, auch erfolgt, dann ist das, denke ich, sehr vielversprechend, dass da halt auch mit angepackt wird.
Wird auch daran geforscht, Plastik wieder aus dem Körper rauszukriegen? Also gibt es da Ideen und Ansätze? Weil Plastik ist jetzt da und ich glaube, niemand, der jetzt hier zuhört, weder du noch ich, denkt so, ja geil, schön, dass da Plastik in meinem Darm ist. Wird in die Richtung halt auch schon geschaut, was wir da tun können?
Nee, noch nicht. Ich glaube, dazu müssen wir auch erst noch viel, viel besser wissen, wo und wie viel und wie lange Mikroplastik im Körper verweilt, bis wir das überhaupt da über Ansätze nachdenken können. Ich musste jetzt leicht lächeln, weil ich kann mich erinnern an eine Episode der Charité, die Zukunftsepisode der Charité, dieser Fernsehsendung. Da gab es dann eine Patientin, die akut Mikroplastik verseucht war und das wurde dann aus dem Körper es gab eine Therapie und es wurde removed, keine Ahnung wie. Aber also so die Jules Verne-Version davon gibt's, aber tatsächliche Ansätze nicht. Nee. Also wir wissen, dass halt einiges natürlich mehr im Durchlauf sich befindet, gerade das was wir mit Nahrungsmitteln aufnehmen und dann wieder ausscheiden, ob das jetzt über den Kot oder Urin ist, aber das, was dann wirklich systemisch sich in uns befindet und damit halt im Blut, in allen möglichen Geweben und Organen, wie wir das erwähnt, ne, im Hirn gab es jetzt einige Studien, die Nanoplastik im Hirn nachgewiesen haben, wo es Nachweise gab, dass es dann mit dem Blut halt auch Mikroplastikpartikel sich in Gefäßen, gerade Herzgefäßen halt auch nachgewiesen wurden von Infarktpatienten, wie man die wieder rauskriegt, dazu gibt es noch keine Ansätze.
Spannend.
Fällt mir auch selber sehr schwer, mir da welche vorzustellen. Aber ich bin noch kein Mediziner, also fällt mir vielleicht die Fantasie. Ja.
Gut, also wir haben jetzt einerseits das, was, ich sage jetzt mal, auf Regierungsebene gemacht werden kann. Da hapert es noch so ein bisschen, aber wir haben gute Dinge. Dann haben wir schon gerade gehört, ganz viele Unternehmen wollen und sie arbeiten daran und überlegen. Jetzt ist natürlich auch mal so die Frage, was können wir machen? Wir als Einzelpersonen, um das ganze Plastikthema, um halt den Einfluss von Plastik auf unsere Gesundheit zu reduzieren. Also was sind so deine Ansätze da?
Ich denke, es bedarf da wirklich Änderungen von beiden Seiten. Ne? Und bisher und so gerade die Sozialwissenschaftler, mit denen wir da zusammenarbeiten, sind auch häufig sehr verärgert, weil viel der Verantwortlichkeit auf so den Konsumenten einfach nur runtergedrückt wurde. Ne? Und ist dann und das alleine wird nicht reichen. Aber das heißt nicht, dass Konsumenten keinen Spielraum haben. Ne? Ja. Und ich glaube, ich sage immer, dass der erste Ansatz ist, bewusster konsumieren. Und ich schließe mich da absolut selber mit ein, konsumieren halt häufig nicht bewusst und häufig auch viel zu viel. Und ein so meiner persönlichen Aufreger sind so Fast Fashion, wo wenn man sich die Statistiken allein für, ich kenne sie jetzt aus dem Kopf nur für Großbritannien, es sind halt fast 50% aller Kleidungsmittel von dem, was publiziert wurde, die einmal und weniger getragen werden. Ne? Und das ist, viele unserer Kleidungsmittel sind synthetisch oder so Mischfasern. Ne? Und da gibt es ein riesiges Potenzial, das zu verringern. Da gibt es natürlich auch viele andere ethische Gründe für, weil viele dieser Fast Fashion dann natürlich irgendwo in Sweatshops in Südostasien erzeugt wurden, zu menschenunwürdigen Bedingungen von Kindern und so weiter. Dann ist es die Nutzung von Mitteln, die wir konsumieren, die Attitüde, dass Sachen auch repariert werden können, natürlich, ist was manchmal steigt, aber noch nicht wirklich breitenwirksam wieder aufgenommen wurde. Also ich würde sagen, weniger und bewusster ist das eine, zu schauen, hey, was sind die Inhaltsstoffe von dem, was ich eigentlich habe, brauche ich das wirklich? Kann ich es reparieren, bevor ich was neu kaufe? Wir haben natürlich, Deutschland hat da eine Vorreiterrolle, zusammen mit einigen wenigen anderen Ländern in der Welt, wenn es ums Recycling geht. Ich glaube, wir haben eine hohe Compliance in Deutschland, wenn es darum geht, wie Leute recyceln. Nicht immer unbedingt, was mit den Materialien tatsächlich passiert, wie recycelt wird. Also weltweit gibt es noch hauptsächlich so mechanisches Recycling, sehr wenig chemisches Recycling. Und auch da gibt es viel Aufholbedarf in der Entwicklung. Aber die Art und Weise, was wir recyceln, wie wir recyceln, darauf haben wir natürlich Einfluss, ne? Wie diszipliniert, sage ich mal, dabei sind. Und häufig ist es gerade, wenn wir nicht in unserem eigenen Haushalt uns aufhalten, wo wir wissen, wie recycelt wird, wo ich was hinpacke, sondern ich bin jemand, der selber sehr oft unterwegs ist und ich weiß, wie verwirrend es ist. Wo kommt denn jetzt die Flasche hin? Wo kommt denn jetzt das Papier hin? Und dann sehe ich auch, also ich bin da nicht besser als andere, wie so die Compliance-Levels dann runtergehen und dann fliegt es doch mal irgendwo in den Allgemeinmüll schnell. Ne? Und also da haben wir viel Möglichkeit. Und die Wiedernutzung von Sachen natürlich. Ne? Und da ist, glaube ich, sehr viel passieren, gerade bei Verpackungsmaterialien, dass Leute Verpackungen, also erstmal andere Verpackungen nutzen auch und Verpackung viel, viel häufiger benutzen. Da haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, viel mitzugestalten, ne? als Konsumenten und dann natürlich auch zu schauen, ist das ein Produkt, was ich jetzt wirklich kaufen will? Musste das dreifach verpackt sein? Musste das jetzt so unmöglich verpackt sein, dass ich mir denken kann, das kann keiner recyceln, weil man das nicht mehr separieren kann, die Materialien? Oder kaufe ich das einfache Produkt, gerade wenn es dann am Markt ist und ich damit halt noch mehr Einfluss auch haben kann? Also ein paar Beispiele vielleicht.
Ja, aber viele andere. Aber ich finde das unglaublich lebensnah, weil das ist jetzt das, wenn ich nachher Feier mache und einkaufen gehe, das sind wirklich Sachen, die ich direkt umsetzen kann. Also ganz praktische Tipps. Liebe Leute, ihr hört es, es liegt auch an uns. Wir gucken natürlich auch nach oben auf Regierung, auf Unternehmen, damit sie schöne praktische Lösungen anbieten. Aber auch wir können jeden Tag ein bisschen mitentscheiden, wie viel Plastik in die Atmosphäre geht, in die Umwelt und auch in uns selber. Danke dir.
Ja, vielen Dank für das Interesse.
Ja, super spannendes Gespräch. Ich gehe auf jeden Fall wieder schlauer und auf jeden Fall auch sehr bewusster wieder aus dem Gespräch raus. Und das Mindeste, was ihr tun könnt, ist, diesen Podcast weiter zu verbreiten, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. 5 Sterne und eine tolle Review ebenfalls wären wundervoll. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, Stefan, dir, dass du die Zeit genommen hast und hergereist bist. Ich bin Aldin Wegner, Redakteurin beim WWF Deutschland und bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao, vielen Dank.